Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich da sein darf als Vertreter von Coworkers International. Und die Coworkers sind ja hier sehr gut vertreten. Ich habe meine Lieblingstochter mitgebracht. Also meine Frau und ich, wir haben 4 Kinder, 3 Jungs und eine Tochter. Und darum ist das meine Lieblingstochter. Die Sonja, sie ist vor 2 Wochen und 2 Tagen zurückgekommen aus Angola, wo sie mit Coworkers war. Wir haben da den Harry, der mit Coworkers unterwegs war. Wir haben da hinten den Klaus, wenn ich das richtig sehe, der auch mit Coworkers unterwegs war. Wir haben hier die Sarah als zukünftige Coworkerin und wir haben vielleicht den einen oder anderen weiteren zukünftigen Coworker hier im Raum. Ich freue mich auf alle Fälle, dass Coworkers hier gut vertreten sind. Wie gesagt, mein Name ist Heinz Horsch. Ich bin nicht bei Coworkers hauptberuflich, sondern ich bin da ehrenamtlich und freiberuflich. Hauptberuflich repariere ich alte Häuser. Von der Ausbildung her bin ich nochmal ganz was anderes. Ich bin eigentlich Landwirt. Ich durfte auch als Landwirt viele Jahre arbeiten, aber leider nicht in Deutschland, sondern in anderen Ländern. Wir waren unter anderem 5 Jahre in Tansania mit christlichen Fachkräften. Dort war meine Aufgabe, ein Dorfentwicklungsprojekt zu betreuen. Ich habe zusammen mit einem tansanischen Team in ganz entlegenen Regionen gearbeitet. Da ging es hauptsächlich um Themen wie Erosionsschutz und Aufforstung, verbesserte Tierhaltung und das alles aus der Sichtweise von Christen. Das war eine sehr schöne Zeit für mich. Jetzt sind wir hier in Deutschland, wo ich mit Landwirtschaft leider nicht mehr so viel zu tun habe, aber ich darf immer wieder mal bei Coworkers mitarbeiten, in der Kandidatenausbildung und auch bei christlichen Fachkräften, wo ich dann gelegentlich mal Projektprüfungen machen darf und da habe ich dann immer wieder mal mit Landwirtschaft was zu tun. Da bin ich dem Herrn Jesus sehr dankbar. Vielleicht ganz kurz noch geistlich. Wir kommen aus der Freien Evangelischen Gemeinde Moosburg und meine Wurzeln sind mennonitisch. Meine beiden Eltern kommen aus der Mennonitengemeinde Ingolstadt. So, und jetzt lasse ich aber die Sonja zu Wort kommen. Sie erzählt euch ein bisschen was von ihrer Zeit in Angola.
Genau, ich wünsche euch auch erstmal einen guten Morgen. Ja, wie schon gesagt, ich bin vor 2 Wochen erst zurückgekommen. Vor 3 Wochen war ich noch in Lubango in Angola. Und mein Papa hat bei einem Telefonat erwähnt, dass er eben beim Aussendungsgottesdienst von der Sarah hier sein wird und hat mich gefragt, ob ich nicht einfach ein bisschen was erzählen möchte von meinen Erfahrungen, was ich so erlebt habe. Und das mache ich natürlich sehr gerne. Wenn ich die Sarah so anschaue, dann fällt es mir direkt schwer zu glauben, dass es bei mir jetzt erst 1 Jahr her ist, wie das... Ja, diese Phase der Vorfreude, wahrscheinlich auch ein bisschen Nervosität. Manchmal fragt man sich vielleicht so, ob das jetzt wirklich die richtige Entscheidung war, so weit wegzugehen und 1 Jahr von den Freunden weg. Dazu kann ich gleich sagen, 1 Jahr vergeht wirklich schneller, als man denkt. Also man ist dann auch sehr schnell wieder hier. Ja, die Vorbereitungen laufen wahrscheinlich auch schon auf Hochtouren mit Impfen, Visum, Flugbuchen. Alles sehr stressig, nebenbei noch Abitur geschrieben. Ja, meine Erfahrungen. Bei mir war es auch so, dass ich sehr nervös war am Anfang, als ich dann so aus dem Flughafen rausging und meine Familie das erste Mal sah. Und das hat sich dann aber sehr schnell gelegt. Also ich habe mich sehr gut verstanden mit meiner Familie und als Lernhelfer arbeitet man ja mit dem Material von der Deutschen Fernschule zusammen und das ist wirklich auch so gut vorbereitet, dass man da eigentlich ohne Probleme, ohne dass man jetzt groß eine pädagogische Ausbildung hatte davor, gut damit arbeiten kann. Manchmal war es ein bisschen schwierig, so... Es ist ja so eine Gratwanderung zwischen, man ist die Lehrerin, aber man ist auch irgendwie ein bisschen sowas wie die große Schwester, weil man natürlich mit der Familie lebt. Was aber eigentlich auch ganz schön ist, weil man einfach viel mehr Möglichkeiten hat, auf das Kind einzugehen und es zu beeinflussen oder zu fördern vor allem. Genau, ein kleiner Fehler war bei mir, ich hatte eine Vorgängerin, ich war die zweite in dieser Familie und ich hatte immer am Anfang ein bisschen probiert, wie meine Vorgängerin zu sein, weil ich wusste, dass die sehr gemocht wurde und das war ein großer Fehler, also das schon zu merken, weil es ganz einfach nicht möglich ist, eine andere Person zu sein und ich das dann auch sehr schnell gemerkt habe, ich wurde am Anfang auch immer verwechselt mit ihr, ich wurde dann Miriam genannt und da habe ich wirklich gelernt, dass es ganz wichtig ist, dass man sich selber ist und dass man sich mit seiner Persönlichkeit einfach dort einbringt, wo man ist und dass es auch gut so ist. Also man muss niemand anders sein. Genau, das ist einfach, man ist vielleicht anders als der Vorgänger, der andere Freiwillige, aber das heißt ja nicht, dass es gleich schlechter ist. Und genau. Dann zu der Kultur. Also ich bin, als Lernhelfer hat man ja jetzt, ist man nicht direkt in seiner Arbeit in der anderen Kultur, sondern ja meistens in einer deutschen Familie. Aber man hat schon normalerweise die Möglichkeiten oder kommt auch so in Kontakt mit der Kultur. Bei mir war das dann so, dass unsere Kirche einen Gospelchor hatte, wo ich dann mitgesungen hatte. Und ich habe schon gesehen, dass die Sarah auch mit ihrer Geige sehr musikalisch ist. Also da findet man, glaube ich, in Afrika immer Anschluss. Genau, man lernt in Afrika vor allem, denke ich, spontan zu sein. Und man lernt das Warten. Da wird mein Papa dann später noch mehr dazu sagen. Also ich bin oft mit Taxi gefahren durch Lubango und dann habe ich immer eine halbe Stunde eingeplant. Entweder es kommt eine Dreiviertelstunde gar kein Taxi, dann ist man eben zu spät, oder es kommen alle, die Taxis kommen im 2-Minuten-Takt, man weiß das eben nie. Man ist entweder zu früh oder zu spät. Genau, das Taxi war für mich auch sehr wichtig, einfach so wirklich so die Kultur einzusaugen. Man ist, sitzt da im Auto mit Geschäftsmännern, mit Marktfrauen und ist ja sehr spannend. Das sind diese kleinen blau-weißen Minibusse, kennt man bestimmt vielleicht aus Bildern, gibt es in Malawi bestimmt auch. Ja, das war für mich immer sehr spannend, einfach die Leute verstehen zu lernen, zu beobachten. In Angola spricht man Portugiesisch, das habe ich auch mehr oder weniger gelernt. Und ja, das denke ich ist auch ganz wichtig, einfach weil eine Sprache einem doch ja irgendwie die Herzen aufschlüsselt von den Leuten. Man findet einfach viel leichter Zugang und sie, also es wurde auch sehr geschätzt, dass man einfach wirklich probiert, mit ihnen in ihrer Sprache zu reden. Und ja, dann bin ich eigentlich schon fast am Ende. Was ich der Sarah noch wünsche, ist, dass sie einfach spüren darf, dass sie nicht alleine geht, sondern dass Gott mit dir geht und ja, dass du gar nicht weit genug weg sein kannst, als dass er dich beschützen könnte, auf dich aufpassen könnte. Und ja, ich bin gespannt, was du in einem Jahr zu erzählen hast.
Ja, also Sarah, dein Vorgänger war der Elias. Ich glaube, die Gefahr, dass du verwechselt wirst, ist relativ gering. Gut, es sind ja jetzt schon einige Namen gefallen, christliche Fachkräfte international, Coworkers international, dann gibt es auch noch Hilfe für Brüder. Und ich denke, ich sage einfach mal ein paar Worte dazu, was das ist. Es sind drei Organisationen, aber eigentlich unter einem Dach. Der Direktor ist der Uli Weinhold, die drei gehören sehr eng zusammen. Es sind eigentlich drei Säulen eines Werkes und die sind aus historischen Gründen und auch aus rechtlichen Gründen dreigeteilt. Die erste unserer Organisationen ist Hilfe für Brüder. Und wie kann man das Ding jetzt einschalten? Danke. Hilfe für Brüder. Ah ja. Genau, danke. Wurde gegründet in den 70er Jahren von Geschwistern aus Stuttgart, Winrich Schäffbuch, ein gläubiger evangelischer Pfarrer, war da ganz treibend mit vielen anderen Christen. Es ging darum, Menschen in anderen Ländern zu helfen. Das war die Zeit, die 70er Jahre des deutschen Wirtschaftswunders. Und nach diesem schrecklichen Zweiten Weltkrieg, nach den Jahren des Aufbaus, ging es uns Deutschen sehr, sehr gut. Und gerade die Christen haben da verstärkt auch ihre Verantwortung gesehen, dass sie nicht nur selber dankbar sind für das, was sie haben, was Gott ihnen gegeben hat, sondern dass sie das auch weitergeben. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, Vers 48, heißt es, wem viel gegeben ist, von dem wird man auch viel fordern. Und dieses Wort haben die Geschwister um Winrich Schäffbuch sehr ernst genommen und haben die Verantwortung gesehen und wollten anderen Menschen auch helfen. Zum einen waren sie ganz stark engagiert in der Organisation Licht im Osten. Das ist die Organisation, die sich speziell in der Sowjetunion und in der ehemaligen Ostblockregion um die Menschen gekümmert hat, dort auch Gottes Wort versucht hat, soweit es möglich war, unter diesen Bedingungen zu verbreiten. Dann gab es aber immer wieder auch Anfragen aus Afrika, aus Lateinamerika, aus Asien, von Kirchengemeinden, von eigenen christlichen Organisationen. Und um diese Hilfe gut zu kanalisieren, hat man Hilfe für Brüder gegründet. Und da sind natürlich die Schwestern auch mit dabei. Also das hat damit zu tun, dass das die alte, aus der alten Luther-Übersetzung dieses Wort übernommen wurde. Und der Luther hat halt das, was man auch mit Geschwister hätte übersetzen können, mit Brüder übersetzt, so wie im Portugiesischen. Da heißt es Irmãos. Das kann sowohl Brüder heißen als auch Geschwister. Und deshalb heißt die Organisation Hilfe für Brüder. Und die Schwestern sind selbstverständlich auch mit gemeint. Was mir bei Hilfe für Brüder so gut gefällt, ist, dass wir den gesamten Menschen im Blickfeld haben. Ein Beispiel, das mir da immer in den Sinn kommt, ist eine Bibelschule ein theologisches Seminar in Malawi, das ich mal sehen durfte vor einigen Jahren. Da haben die Geschwister einer einheimischen Kirche in Malawi begonnen, ihre Leute auszubilden, weil sie gesagt haben, es ist wichtig, dass wir gute, ausgebildete Evangelisten und Prediger und Pfarrer haben, dass nicht jeder einfach so, wie er gerade lustig ist, verkündet, sondern dass wir da gut auch in die Tiefe gehen. Und sie haben die Notwendigkeit gesehen, ein theologisches Seminar aufzubauen. Sie hatten auch genügend Mittel, die Geschwister in Malawi, um Haus zu errichten, um Lehrräume und Schlafsäle zu errichten. Aber dann war das Geld zu Ende und für eine Bibliothek hat es nicht mehr gereicht. Und da konnte Hilfe für Brüder einspringen. Wir konnten den Geschwistern helfen, die Bibliothek zu bauen und auch auszustatten, damit sie Bibeln haben in verschiedenen Sprachen. In Malawi werden, ich weiß es gar nicht genau, einige 60, 70 Sprachen gesprochen. Es gibt in, ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, 20 oder 30 Sprachen gibt es Bibelübersetzungen. Also solche Übersetzungen hat man da in die Bibliothek mitfinanziert. Bibelkommentare, auch griechische und lateinische Testamente, damit die Evangelisten und die Prediger auch wirklich an die Quelle gehen konnten. Das hat Hilfe für Brüder alles mitfinanziert. Und dann hat man gesehen, dass am anderen Ende von dem Gelände die Sozialräume sind, also wo die Waschräume sind und die Toiletten. Und ich habe die gesehen, wie die früher ausgeschaut haben. Ich will euch die Beschreibung ersparen. Aber da hat Hilfe für Brüder dann mitgeholfen, auch anständige Sozialräume zu bauen. Das ist weit unter deutschem Standard, so wie das jetzt ist. Aber es ist jetzt sauber und es ist keine Gefahr mehr für Ansteckung vorhanden. Und das ist uns wichtig bei Hilfe für Brüder, dass wir den gesamten Menschen sehen, den geistlichen Menschen, aber auch das andere, die andere Seite. Bis heute leistet Hilfe für Brüder wichtige Arbeit. Manches hat sich verlagert seit den 70er Jahren. Geografisch, auch thematisch hat sich manches verlagert, aber überflüssig ist Hilfe für Brüder noch lange nicht. Wir arbeiten in vielen, vielen Ländern, unter anderem in Libyen, wo kein deutscher Missionar früher hinreisen konnte und wo es auch heute schwierig ist. Aber wusstet ihr, dass es in Libyen auch zu Gaddafis Zeiten Missionare gab? Das waren Geschwister aus Lateinamerika. Libyen ist ja ein ölreiches Land. In Brasilien, auch in Kolumbien zum Beispiel, gibt es auch Ölindustrie. Und da konnten Geschwister aus diesen Ländern ohne große Probleme in Libyen Arbeitsgenehmigungen bekommen und haben dort gearbeitet. Und zum Teil waren da auch Christen dabei, die sich ganz bewusst über eine säkulare Organisation nach Libyen schicken ließen, um dort von ihrem Glauben weiterzugeben. Und bis heute ist es so, dass viele Geschwister aus Lateinamerika in Nordafrika tätig sind. Das ist heute ein lebensgefährlicher Job und da kann Hilfe für Brüder helfen, unterstützen solche Geschwister in ihrer Arbeit. Oder wir haben vor, ich glaube, 2 Jahren war das, ein Projekt in Eritrea unterstützt. Eritrea ist ganz verschlossenes Land, ist auf dieser Liste von Open Doors ganz weit oben, kommt gleich nach Nordkorea. Ein Land, wo allein das Lesen in der Bibel Gefängnis nach sich ziehen kann. Die deutsche Botschaft in der Hauptstadt hat einen Radius von 4 oder 5 Kilometer. In dem dürfen sich die Diplomaten bewegen. Darüber hinaus dürfen sie nicht fahren. Ein Land, in dem in einer Hilfe für Brüder Mitteilung vor 2 Jahren hieß es, ein Land, über dem ein seltsames Schweigen liegt. Es ist so still, dass die Brüder und Schwestern bei uns schon fast vergessen sind. Und wir konnten in Eritrea über ganz verschlungene Kanäle über ein Nachbarland helfen, dass dort ein Brunnen gebohrt wird und mit solarbetriebenen Pumpen ausgestattet wird. Das ist eine Möglichkeit, wo wir den Menschen gerade in solchen Ländern wie Eritrea vermitteln können, dass sie trotz dieser Mauer des Schweigens nicht vergessen sind, dass es noch Christen gibt, die an sie denken, die ihnen helfen und die auch für sie beten. Ich habe hier ein paar Informationsblätter mitgebracht, die liegen da hinten aus und da steht drüber Informationen zur Fürbitte. Es ist uns ganz wichtig, dass es nicht heißt Spendenaufruf. Wir sind dankbar für Spenden, wir können ohne Spenden diese Arbeit nicht tun, aber es ist uns ganz wichtig, dass diejenigen, die spenden, auch für uns beten und dass auch diejenigen, die nicht spenden können, im Gebet hinter uns stehen. Das ist unser zentrales Anliegen, dass die Arbeit, die wir tun, im Gebet verankert ist. Und deshalb heißt das Informationen zur Fürbitte. Diese orangen Infoblätter liegen da hinten aus. Ihr dürft sie alle mitnehmen. Ich muss die nicht wieder zurücknehmen. Ich kann mir jederzeit neue besorgen. Ja, Das, wie gesagt, war in den 70er Jahren. Dann kamen Anfang der 80er Jahre immer wieder Anfragen von den Partnerkirchen, die sich da gebildet hatten im Laufe der Jahre. Und Anfragen wie, vielen Dank, es ist toll, wir haben jetzt eine Bibliothek, ihr habt uns geholfen, das auszustatten. Könnt ihr uns auch einen Bibliothekar schicken, der uns hilft, das ordentlich zu verwalten, der uns hilft, auch einen Überblick zu behalten? Oder aus einem anderen Land, vielen Dank, ihr habt uns geholfen, die Schreinerei auszustatten. Wir können jetzt unsere jungen Leute als Schreiner ausbilden, aber hättet ihr nicht auch einen deutschen Schreinermeister, der kommt und uns in der Ausbildung hilft? Diese Fragen. Und da war jetzt Hilfe für Brüder nicht so geeignet. Von der Struktur her für Personalentsendungen ist es nicht die richtige Organisation. Und trotzdem haben diese Fragen von den Geschwistern aus Afrika und Asien die Brüder in Stuttgart bewegt und auch die Schwestern, die dahinter gestanden sind, sie haben das im Gebet bewegt. Und dann gab es einen sehr interessanten Kontakt. Ein Entwicklungshilfeminister namens Warnke damals, der hat den Geschwistern signalisiert, dass er Interesse daran hätte, einen christlichen Entwicklungsdienst zu haben. Und so ist der Winrich Schäfbuch als der Sprecher dieses Kreises nach Bonn gefahren. Damals war ja die Regierung noch in Bonn und hat diesen Minister getroffen. Und der Minister hat gesagt, ja, Herr Schäfbuch, das ist gut. Wir möchten gerne einen Entwicklungsdienst haben, der bewusst auch christliche Werte vermittelt. Machen Sie das, wir stehen hinter Ihnen. Und dann war der Minister weg. Weil so ein Minister hat nicht viel Zeit, er hat den vollen Stundenplan. Er hat dann gerade noch gesagt, hier ist der Ministerialbeauftragte, der Herr so-und-so, der wird sich um alles kümmern. Gut, dann ist der Winrich Schäfbuch mit diesem Ministerialbeauftragten im Büro gewesen und der Mann hat zu ihm gesagt, wissen Sie, Herr Pfarrer, was Sie da vorhaben, das geht überhaupt nicht. Das kriegen wir nie durchs Parlament. Bitte vergessen Sie es. Und dann ist der Winrich wieder heimgefahren. Und er erzählt, er saß da im Zug, ist die Rheinebene runtergefahren und war erst ein bisschen traurig. Dann hat er gedacht, ja, soll ich mich beschweren? Wo und bei wem könnte ich mich da beschweren über diesen Menschen? Aber irgendwie wurde er ganz ruhig und hat gesagt, gut, es soll ja Gottes Sache sein. Vielleicht haben wir uns getäuscht. Vielleicht ist es jetzt gar nicht dran. Und er wurde ganz ruhig. Er ist heimgefahren. Er hat sich mit den Geschwistern zu Hause besprochen. Sie haben beschlossen, nichts zu tun, einfach abzuwarten und zu beten. Sie haben gesagt, vielleicht haben wir uns ja getäuscht, vielleicht ist das jetzt nicht dran und wenn es Gottes Sache ist, dann wird es doch vorwärts gehen. Ein paar Tage später hat das Telefon geläutet. Es war dieser Ministerialbeauftragte dran, hat gesagt, Herr Schäfbuch, kommen Sie bitte nochmal zu mir, ich muss mit Ihnen sprechen. Und wenn ich sagt, wie, ich war doch bei Ihnen, Sie haben mir gesagt, es geht nicht. Doch meinte der Mann, bitte kommen Sie, ich habe Ihnen was Wichtiges zu sagen. Und so hat sich Winrich wieder in den Zug gesetzt, ist wieder nach Bonn gefahren, hat wieder diesen Mann getroffen und der hat zu ihm gesagt, wissen Sie, Herr Schäfbuch, das, was Sie da vorhaben, das halte ich immer noch für Unfug. Aber mein Vater ist Christ und ich schätze ihn sehr. Und ihm zu ehren, will ich versuchen, Ihnen zu helfen. Und dann hat dieser Mann geholfen, das ganze Anliegen so zu formulieren, dass es juristisch wasserdicht ist, dass man auch im Parlament eine Mehrheit dafür kriegt. Und so wurde CFI als staatlich anerkannter Entwicklungsdienst geboren. Ja. Konkret bedeutet das, dass wir bei CFI, bei christliche Fachkräfte, offiziell deutscher Entwicklungsdienst sind. Was wir tun, ist anerkannt als deutsche Entwicklungsarbeit. Das hat zur Folge, dass wir in den Ländern, wo wir tätig sind, als deutsche Entwicklungshelfer auch einen gewissen Schutz, auch einen gewissen Status genießen. Es hat auch zur Folge, dass wir in manchen Ländern überhaupt erst arbeiten können. Es gibt Länder, da dürfen keine Missionare einreisen, aber Entwicklungshelfer schon. Wie lange diese Anerkennung noch bestehen wird, weiß man nicht. Die ganze Sache ist ja zustande gekommen unter dem Minister Warnke. Damals war der Helmut Kohl Bundeskanzler. Und ich kann mich erinnern, dass viele Leute damals schon gedacht haben, oh, wenn wir mal eine grüne oder rote Regierung kriegen, dann wird das sehr schnell aufhören. Heute wissen wir, dass das unter der rot-grünen Regierung nicht aufgehört hat. Ist die damalige Entwicklungshilfeministerin war die Rote Heidi, die Frau Wiczorek-Zoll. Die hat ein paar sehr ernsthafte Fragen gestellt. Aber es ist ja auch nicht verkehrt, wenn man sich mal ernsthaft hinterfragen lässt. Und letztlich ging die Arbeit auch unter der rot-grünen Regierung sehr gut weiter. Dann war mal ein FDP-Minister, der Entwicklungshilfeminister. Da war die Ausrichtung mehr in die merkantile Richtung. Da ging es mehr um die Förderung des deutschen Außenhandels. Und mittlerweile haben wir einen CSU-Entwicklungshilfeminister, der Gerd Müller, mit dem wir sehr gut arbeiten können. Und nach wie vor besteht diese Anerkennung, dass CFI ein deutscher, anerkannter deutscher Entwicklungsdienst ist. Ich habe auch von CFI Mitteilungsblätter da. Das sind die blauen hier. Auch die liegen da hinten. Da sind übrigens auch, ist ein Artikel drin über die Familie Kobetzko. Das ist die Familie, wo die Sarah hingehen wird. Also auch dazu Informationen. Da hinten, die mit dem blauen Band oben. Ja, wir sind dankbar für diese Anerkennung von CFI als staatlicher Entwicklungsdienst. Es hat auch zur Folge, dass wir Zuschüsse kriegen, da wo wir Brunnen bauen, da wo wir landwirtschaftliche Arbeit machen, da wo das einfach Arbeit ist, die auch vom Staat her als Entwicklungsdienst anerkannt ist, da gibt es auch Zuschüsse, da sind wir sehr dankbar. Und solange uns da keine geistlichen Beschränkungen auferlegt werden, solange wollen wir das auch weiter so halten. Bisher hat man uns frei Hand gelassen. Der Staat sagt, wenn ihr das, was uns wichtig ist, Landwirtschaft, ärztliche Ausbildung und so weiter, wenn das einen hohen Standard hat, dann seid ihr nach wie vor als Entwicklungsdienst anerkannt. Es gab jetzt eine Evaluierung, wo alle Entwicklungsdienste evaluiert wurden, geprüft wurden, wo der Staat einfach sagen wollte, wir machen das jetzt seit über 40 Jahren, wir möchten mal schauen, wie das überhaupt effektiv oder ob das gut ist und nicht. Da wurde ein unabhängiges Institut beauftragt und da hat CFI relativ gut abgeschnitten bei dieser Prüfung. Und solange uns Gott diese Türen offen hält, sind wir sehr dankbar und nehmen das dankbar an. In dem Zusammenhang kommt auch immer wieder mal die Frage, sollen Christen überhaupt sich in der Entwicklungshilfe betätigen, also Schreinerei, ärztliche Ausbildung im sozialen Bereich, ist das unsere Aufgabe oder sollte man das nicht besser säkularen Diensten überlassen? Es gibt ja auch das Rote Kreuz, es gibt das Technische Hilfswerk, die können ja auch Schreiner ausbilden und Ärzte und wir konzentrieren uns dann auf die geistliche Arbeit. Ich kann natürlich jetzt an der Stelle mich nicht intensiv damit auseinandersetzen. Es gibt eine Predigt für sich oder eine ganze Predigtreihe. Aber ich will einfach nur zwei Bibelstellen da zitieren, die mir persönlich ganz wichtig sind. Im Jakobus 2, Vers 15 heißt es, wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie brauchen. Was würde das helfen? Und im Hiob, Kapitel 16, Vers 14, um auch noch eine Stelle aus dem Alten Testament zu zitieren, da steht, wer Barmherzigkeit seinem Nächsten verweigert, der gibt die Furcht vor dem Allmächtigen auf. Und so könnte ich noch eine ganze Fülle an Bibelstellen zitieren, denen ich entnehme, dass wir sehr wohl den Geschwistern und auch denen, die noch keine Geschwister sind, helfen sollen. Es ist uns wichtig, dass das Ganze nicht sich auf reine soziale Arbeit dann verkürzt und das Evangelium irgendwo dann wegbleibt. Das Evangelium, die Nachricht von Jesus ist für uns zentral, die möchten wir weitergeben, aber wir möchten auch den Menschen in der Gesamtheit sehen und gerade den Geschwistern, denen es nicht so geht wie uns, gerne helfen. Ja, danke schön. Gut, dann kamen in den 90er Jahren immer wieder auch Fragen von Leuten, die zum Beispiel gerade Abitur gemacht haben und die gesagt haben, wir haben noch keine Ausbildung, wir können noch keine anderen ausbilden, wir können auch jetzt nicht 3 Jahre weggehen, wir würden aber gerne mal 3 Monate was machen. Habt ihr was für uns? Oder ich erinnere mich an jemanden, der gesagt hat, ich bin jetzt Ruheständler, meine Frau arbeitet noch, ich kann jetzt nicht 3 Jahre mit CFI weggehen, ich würde aber 3 Monate bereit sein, habt ihr was für mich? Und so gab es Leute, auch manche, die gesagt haben, wir könnten uns vielleicht vorstellen, mit CFI auszureisen, aber wir sind uns da nicht so sicher, könnte man da nicht mal einfach 3 oder 6 Monate machen, um einfach mal zu sehen, ob Gott uns in dieser Arbeit haben will. Und für diese Anfragen war CFI jetzt nicht geeignet, gerade weil es ein staatlich anerkannter Entwicklungsdienst ist, müssen wir da ganz strenge Vorgaben beachten. Es geht um 3 Jahresverträge, man kann da nicht einfach jemand irgendwie auch mal ein paar Monate rausschicken. Und weil diese Anfragen aber zunahmen, hat man bei den Brüdern gesagt, wir müssten da noch einen eigenen Dienst haben, der sich gerade um solche Leute kümmert. Und das wurde wieder, da wurde viel drüber gebetet und man hat überlegt, wie kann das gehen. Es war eigentlich kein Geld da, um jemanden einzustellen. Es war schwierig. Und da hat Gott wieder eine ganz interessante Lösung parat gehabt. Es gibt einen Mann, den Gerhard Bräuning, der war in den 90er Jahren Abteilungsleiter bei einem großen internationalen Konzern, der in der Stuttgarter Region eine Niederlassung hatte. Und die Leute haben damals in der Abteilung von dem Gerhard ein Gerät entwickelt, mit dem man das, was auf dem Computerbildschirm ist, an die Wand projizieren kann. Wir kennen das heute als Beamer. Damals hieß es noch nicht so. Die haben dieses Gerät da entwickelt und es war fast marktreif. Und dann kam von ganz oben von der Konzernleitung die Direktive, sowas braucht kein Mensch, die Abteilung wird aufgelöst. Und dem Gerhard hat man gesagt, du könntest entweder im Konzern irgendwo anders hin, was ganz was anderes tun, oder du kannst auch bei vollen Bezügen in den Ruhestand gehen. Du kannst tun, was du willst, nur nicht bei der Konkurrenz anfangen. Und Gerhard und seine Frau, die hatten schon eine Weile darüber gebetet, wie sie mehr noch in Gottes Reich arbeiten könnten. Es war ihnen ein Anliegen und das schien jetzt wie eine offene Tür. Und sie haben gesagt, ja, das ist es doch. Wir könnten da diesen Vorruhestand machen. Der Gerhard kriegt sein gutes Gehalt weiter. Er kann irgendwo bei einer Mission oder in einer Gemeinde, in der Kirche arbeiten. Er müsste ja noch nicht mal Gehalt haben. Und Gerhard hat gesagt, ja, das mache ich. Und hat sich dann gleich beworben bei Missionen, bei Kirchen, bei Gemeinden, bei christlichen Nichtregierungsorganisationen. Und es kamen nur Absagen. Wochen und Monate nur Absagen. Immer hieß es bei der ersten Kontaktaufnahme, ja, solche Leute kann man immer brauchen. Und wenn es dann konkret wurde, hieß es, ja, jetzt gerade nicht. Und der Gerhard war sehr unruhig, hat wieder gedacht, habe ich mich da vielleicht getäuscht? War das doch nicht Gottes Wille? War da das mein eigener Wunsch im Vordergrund? Und er wurde unsicher. Er hat mit seiner Frau gebetet, auch mit Geschwistern in der Gemeinde gebetet. Und irgendwann haben sie gesagt, so, wir warten jetzt einfach. Wir lassen es jetzt einfach bleiben. Wir warten und beten. Es kam der letzte Arbeitstag. Die Kollegen haben gesagt, na Gerhard, was machst du denn jetzt? Er musste sagen, ja, weiß ich nicht so genau. Es kamen die ersten Tage des Ruhestandes. Es war vermutlich mehr ein Unruhestand, weil er einfach nicht wusste, wie es weitergehen soll. Und nach ein paar Wochen kam dieser Anruf von Winrich Schäfbach. Auf vielen, vielen Umwegen ist die Bewerbungsakte von Gerhard bei dem Winrich gelandet. Und der hat gesagt, wir suchen jemanden, der eine Arbeit für Kurzzeitmitarbeiter aufbaut. Und so kam es, dass Gerhard Bräuning diese Arbeit dann aufgebaut hat. Er hat das 10 Jahre lang geleitet und er sagt heute, das war die beste Zeit meines Lebens. Gerhard ist mittlerweile im Ruhestand, seit vielen Jahren schon, aber er sagt, die Arbeit bei dem großen Konzern, die war sehr interessant, herausfordernd. Ich habe große Verantwortung gehabt, ich durfte viel reisen nach Asien, nach Amerika. Aber im Vergleich zu Coworkers war das gar nichts. Die beste Zeit meines Arbeitslebens, sagt Gerhard, das war die Zeit bei Coworkers. Wie gut, dass ich abwarten konnte. Und da bin ich bei meinem Thema. Ich habe hier noch ein Coworkers. Gibt es natürlich auch Informationen. Das sind die mit dem grünen Balken drüber. Dürft ihr euch auch gerne mitnehmen. Und dann gibt es auch noch von der Sarah Gebetskärtchen. Da dürfte die Sarah fragen, die hat welche, bitte nehmt sie mit. Es ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir Menschen haben, die im Gebet hinter unserer Arbeit stehen und die auch ganz konkret für einzelne Menschen beten. Und euch als Gemeinde mache ich da ganz bewusst Mut, die Sarah ganz konkret mit ins Gebet aufzunehmen. Ja, warten. Wie gut, dass ich abwarten konnte, hat der Gerhard Bräuning gesagt. In Afrika, Sarah, da wirst du warten lernen. Das hat die Sonja schon angedeutet. Ich kenne jetzt Malawi nicht so gut wie Tansania. Wir waren einige Jahre in Tansania. Aber ich glaube, da kann ich ohne großes Risiko sagen, auch in Malawi wirst du warten lernen. Die Sonja erzählt zum Beispiel von der Chorprobe. Die beginnt um 18.30 Uhr, glaube ich. So, wer ist pünktlich da? Die Branka, die weiß sie. Wer ist nicht da? Alle anderen. Und so steht die Sonja da und wartet. Und wartet, bis die anderen so kommen und so langsam, langsam tröpfeln die ein. Und die letzten kommen, wenn die ersten schon wieder gehen müssen. Also da wirst du warten lernen. Im Kiswahili gibt es ein Wort, das heißt Kesho. Ich vermute, dass es auch in Chichewa, das ist die Sprache in Malawi, dass es da auch eine Entsprechung gibt. Kesho, der Harry und der Klaus wissen das wahrscheinlich. Es heißt, wenn man ins Lexikon schaut, dann steht drin, Kesho heißt morgen. Aber ich habe im Laufe der Jahre in Tansania gelernt, dass es nicht so sehr morgen heißt im Sinne von der 11. Juli 2016, sondern Kesho heißt mehr nicht heute. Ob das dann morgen am Montag ist oder am Dienstag oder irgendwann später, das bleibt mehr offen. Also unter diesen Umständen wirst du warten lernen, Sarah. Aber auch diejenigen, die hier bleiben, ihr werdet warten lernen. Ich weiß, wovon ich spreche, weil ich genau diesen Prozess jetzt hinter mir habe. Ich habe warten gelernt, als unsere Sonja in Angola war. Da ist zuerst einmal die erste Warterei auf die Meldung, ich bin gut angekommen. Weil bis zum Abflug begleitet ihr die Sarah. Ihr seid dabei, ihr fahrt vielleicht mit zum Flughafen, da seid ihr noch in Kontakt. Aber dann steigt sie in den Flieger und fliegt nach Malawi und ihr werdet hier warten. Warten auf den Anruf und immer denken, wie wird es gehen? Hat es geklappt mit dem Umsteigen? Ich weiß nicht, ob du über Addis Abeba fliegst oder über Johannesburg. Aber diejenigen, die hier bleiben, die werden sagen, wie geht es? Hat es geklappt? Sie werden warten. Sie werden sich die Frage stellen, ist auch der Koffer da? Wie wird das mit der Familie? Kommst du klar? Alle diese Fragen. Und diese Warterei, die ist ganz schön nervziehend. Und wir waren sehr dankbar, als die Sonja dann angerufen hat und gesagt hat, ich bin da, ich bin gut angekommen. Und da sind wir auf die Knie und haben gesagt, Herr Jesus, danke. Das war die erste Warterei. Aber die geht dann weiter. Ihr als Gemeinde, als Geschwister, als Eltern, ihr werdet warten, wie wird es der Sarah gehen? Ihr werdet auf den nächsten Anruf warten oder Skype oder WhatsApp, was immer. Wie wird das mit dem Einleben klappen? Mit der Familie, der Kontakt in der WG, wie wird das sein? Da werdet ihr auf die ersten Nachrichten warten. Die Warterei geht weiter. Und hier als Zurückbleibende, als Eltern, als Freunde, können wir eigentlich nur noch warten. Warten und beten. Und bei uns, bei Coworkers, ist uns das ganz, ganz wichtig, dass Leute beten für unsere Coworkers. Es ist die Regel, dass jeder Coworker mindestens 4 Leute finden soll. Ich weiß nicht, ob man dir das schon gesagt hat. Wenn nicht, dann weißt du es jetzt. Es ist unsere Bitte an die Gemeinde, an diejenigen, die zurückbleiben, an die Familie, dass mindestens 4 Leute sich ganz konkret bereit erklären, für die Sarah zu beten. Der Sarah bleibt dann natürlich die Aufgabe, diese Leute auch zu informieren. Denn je besser man informiert ist, umso konkreter kann man auch beten. Aber das ist uns ganz wichtig, dass wir unsere Coworkers-Arbeit im Gebet verankert haben. Dass es da Menschen gibt, die sich verpflichten, regelmäßig und intensiv und gezielt zu beten. Ohne breites Gebet, da sind wir davon überzeugt, wäre diese Arbeit, die wir tun, nicht möglich. Und bitte seht ihr als Gemeinde, als Familie diese Zeit des Wartens als eine Chance zu beten, für Sarah zu beten, für ihren Einsatz zu beten, für das Umfeld zu beten, das Land. Und wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich, wie Warten ein ganz zentraler Bestandteil ist von Gottes Handeln mit seinen Leuten, von Gottes Wirken mit seinen Leuten. Das geht schon los mit Abraham. Gott hat ihm einen Sohn versprochen und hat auch eine Verheißung dran geknüpft. 1. Mose 15, schau dir den Himmel an, versuche die Sterne zu zählen, genauso werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Aber jetzt ist erstmal gar nichts passiert. Abraham und seine Frau mussten warten. Und wir kennen die Geschichte, irgendwann haben sie die Warterei nicht mehr ausgehalten, haben versucht, das abzukürzen auf eigene Art und Weise zu Nachkommen zu kommen und viel Leid ist daraus entstanden. Aber Gott hat sein Versprechen gehalten und als es menschlich gesehen schon viel zu spät war, da wurde die Sarah doch noch schwanger und bekam einen Sohn, Isaak. Gott handelt zu seiner Zeit. Dann ist der Jakob, der Enkel von Abraham, der Sohn Isaaks, er war der Zweitgeborene. Auch er hatte eine Verheißung bekommen, bevor er schon geboren war. Da hieß es, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das war jetzt sehr ungewöhnlich, denn in dieser Kultur ist es eigentlich genau andersrum. Der Jüngere dient dem Älteren. Aber doch hatte Jakob die Verheißung mitbekommen, dein älterer Bruder wird dir dienen. Und auch diese Geschichte ist bekannt, wie der Jakob seinen Vater und seinen Bruder betrügt auf Ratschlag seiner Mutter, weil er nicht warten kann. Er wusste wohl von der Verheißung, die Rebekka, seine Mutter, wusste es sicher. Aber sie konnten nicht warten, haben die Dinge in die eigene Hand genommen und viel Leid ist entstanden. Jakob musste fliehen. Er war über 20 Jahre im Ausland, weit weg von seiner Familie. Und Wahrscheinlich hat er seine Mutter nie wieder gesehen. Als er dann nach über 20 Jahren zurückkommt, ist von der Rebekka nicht mehr die Rede. Dann ist da der David. David ist ja in anderer Hinsicht nicht unbedingt ein Vorbild, aber was jetzt diese eine Geschichte betrifft, ist der David mir ein ganz großes Vorbild geworden. David, vom Propheten Samuel zum König gesalbt, aber es gibt ein kleines Problem, da ist ja noch der König Saul, der ist ja noch König und der tritt nicht freiwillig zurück. Und David muss abhauen, muss sich verstecken, hat so ein paar Freischärler um sich gesammelt, das wären nicht unbedingt so vertrauenserweckende Leute gewesen sein, raue Burschen, die haben sich in der Wüste versteckt, 200, 300 Leute vielleicht, und die, das war sicher kein romantisches Lagerleben, was die da hatten. Die wurden gejagt und gehetzt vom König Saul, von einer Truppe, die war 10-mal so groß, und die mussten jeden Tag um ihr Leben kämpfen, mussten sich verstecken. Und jetzt ist da diese Geschichte, wo plötzlich es so scheint, als wäre das die Gelegenheit. Die Truppe um David hat sich versteckt in einer Höhle und der Saul, der König Saul, kommt genau in diese Höhle. Er kommt alleine und ich kann mir vorstellen, wie die Kollegen vom David gesagt haben, ja, das ist die Gelegenheit. Jetzt können wir unser Problem ein für alle Mal lösen. Komm, den bringen wir jetzt um. Der ist alleine, den packen wir. Und David sagt, nein, Finger weg, es ist der Gesalbte Gottes und ich werde nicht meine Hand an den Gesalbten Gottes legen. David hält sie ab. Und es ist mir ein großes Vorbild, dass David hier der Versuchung nicht erliegt und sagt, ja, ich kürze jetzt ab, sondern er sagt, ich warte auf Gott, ich warte, bis Gott handelt. Und so könnte man durch die ganze Heilige Schrift durchgehen, durch das Alte Testament, das Neue Testament und immer wieder Menschen finden und Geschichten finden, wo Menschen gewartet haben, wo Menschen auf Gott gewartet haben, wo Menschen darauf gewartet haben, dass Gott handelt. Als Jesus geboren wurde, heißt es im Lukas-Evangelium, dass ihn seine Eltern in den Tempel gebracht haben und sie trafen dort einen alten Mann, den Simeon, der hatte sein ganzes Leben lang auf Jesus, auf den Christus gewartet, auf den Retter. Eigentlich ein lapidarer Satz und wir lesen oft so schnell drüber, aber was muss das für ein Mensch gewesen sein? Einer, der gewartet hat, ein ganzes Leben lang gewartet. Gewartet darauf, den Retter zu sehen. Ich hätte den Simeon gern gekannt. Ich glaube, ich hätte was lernen können von ihm. Ich bin ein eher ungeduldiger Mensch und ich hätte ihn gern gekannt und von ihm gelernt. Und dann gibt es natürlich die ultimative Wartegeschichte. Das ist die Geschichte von den Jüngern nach dem Karfreitag. Für mich ist Ostern die zentrale Feier von meinem Glauben. Ostern ist für mich unglaublich wichtig. Natürlich wäre ohne Weihnachten Ostern nicht möglich, das weiß ich auch. Aber trotzdem ist Ostern für mich so das ganz zentrale Fest. Und ich habe schon viele Predigten gehört zum Karfreitag, zur Kreuzigung, wo Jesus am Kreuz bezahlt, wo die Geschichte auf den Höhepunkt kommt. Und ein Vers, der mir ganz, ganz wichtig ist, ist der, wo es heißt von dem Schuldschein, den Jesus ans Kreuz genagelt hat. Den Schuldschein, den Gott mir entgegenhalten könnte. Wo alles draufsteht, was ich getan und unterlassen habe. Und wenn Gott mir diesen Schuldschein hinhält und sagt, Heinz, da, was sagst du? Dann kann ich nichts sagen. Aber ich kann sagen, Jesus hat diesen Schuldschein ans Kreuz genagelt. Und das ist am Karfreitag passiert, als Jesus für meine Sünden und für alle anderen Sünden gestorben ist. Und dann der Ostersonntag, die Auferstehung. Wir haben bei uns in der Gemeinde einen Ostersonntagsmorgen, Gottesdienst. Wir treffen uns ganz früh am Morgen, vor die Sonne aufgeht. Wir treffen uns vor dem Gemeindehaus. Wir sind da in einem Gewerbegebiet. Da ist es sehr ruhig, da stören wir niemanden. Da zünden wir ein Feuer an und stehen ums Feuer rum und singen und preisen Gott. Wir feiern die Auferstehung. Aber Samstag, habt ihr schon mal zum Kar-Samstag eine Predigt gehört? Ich habe in meinem ganzen Leben einmal eine gehört, zum Kar-Samstag. In den Evangelien lesen wir auch relativ wenig zum Kar-Samstag. Denn es ist ja eigentlich nichts passiert. Die Jünger konnten ja nichts tun. Sie mussten warten. Wie wird es ihnen ergangen sein? Vom Ostersonntag von der Auferstehung wussten sie ja noch nichts. Sie hätten es wissen können, wie wir der Geschichte der Emmaus-Jünger entnehmen, wo später Jünger unterwegs sind und Jesus ihnen begegnet und ihnen das alles nochmal erklärt und sagt, es musste doch so sein. Also sie hätten es wissen können, aber sie wussten es nicht oder es war verschüttet. Wer will ihnen einen Vorwurf machen? Und so sitzen sie da und warten. Verzweifelt, deprimiert, orientierungslos. Sie haben vermutlich geweint, sie haben aufgegeben. Petrus hat vielleicht damals schon den Entschluss gefasst, den er dann später zum Ausdruck bringt, ich gehe wieder fischen. Ich gehe zurück da, wo ich herkam. Welche Hoffnungslosigkeit spricht aus diesen Worten, wo Petrus sagt, ja, war eine schöne Zeit mit diesem Jesus, aber ist vorbei. Ich gehe wieder zurück fischen. Gerade der Petrus, was wird in dem Petrus vorgegangen sein? Petrus, der Mutige, der Maulheld. Petrus, der immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hat, obwohl es manchmal nur Blödsinn ist. Und ich fühle mich dem Petrus sehr verwandt. Ich bin auch einer, der viel redet, sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt auch nicht hier. Und nicht immer ist alles, was ich sage, sehr gehaltvoll. Und ich habe manche Sachen schon gesagt, die ich dann zurücknehmen musste. Ich musste mich bei manchen Geschwistern schon entschuldigen für Dinge, die ich gesagt habe, die falsch waren, die verletzend waren. Und mir persönlich ist eine Stelle aus den Sprüchen ganz, ganz wichtig geworden. Sprüche 10, Vers 19. Da heißt es, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Und das muss ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufen und immer wieder sagen, Herr Jesus, ich mache viele Worte, wo ich Leute verletzt habe, bitte zeige es mir, damit ich auf sie zugehen kann, damit ich mich entschuldigen kann. Und ob dem Petrus diese Stelle jetzt vielleicht in den Sinn gekommen ist aus den alten Schriften? Der Petrus, er war ja derjenige, der lautstark getönt hat, Jesus, und wenn sie alle abhauen, ich bleibe bei dir, ich bleibe dir treu. Es dauert gar nicht lange. Dann verleugnet er Jesus nur, um einen Platz am warmen Feuer zu behalten. Was wird da vorgegangen sein jetzt in dem Petrus? Er konnte ja Jesus noch nicht mal um Vergebung fragen, denn Jesus ist tot. Und da sitzt da der Petrus, kann sich nicht ablenken mit Arbeit, weil es ist Sabbat, am Sabbat darf man nicht arbeiten. Er kann auch nicht raus irgendwo in die Gegend durch die Olivenhaine gehen und sich da auf andere Gedanken bringen, denn am Sabbat darf man nur ein paar Schritte tun. Da sitzt er, was wird ihm durch den Kopf gegangen sein? Ob er zu Gott geschrien hat oder ob er verzweifelt gedacht hat, dass das jetzt gar nicht mehr geht, dass er das jetzt verwirkt hat. Warum hat Gott seinen Jüngern diesen Samstag überhaupt zugemutet? Es war ja eigentlich eine unproduktive Zeit, oder? Und je länger ich darüber nachdenke, umso mehr glaube ich, dass der Samstag ganz, ganz wichtig war. Dass diese Zeit des Wartens für die Jünger ganz wichtig war, diese Zeit des Zweifelns und auch des Verzweifelns. Und ich glaube, dass am Ende umso klarer und umso deutlicher für die Jünger wurde, es ist Gott, der handelt. So wie an den anderen Beispielen, die ich aufgezählt habe, man sehen kann, wie Gott handelt. Gott handelt zu seiner Zeit. Und Gott nutzt solche Wartezeiten, wo Menschen warten, wo sie verzweifelt sind, wo sie auch offen sind, wo sie sensibel sind, aufnahmebereit. Gott kann solche Zeiten gerade nutzen, um Menschen zu prägen, um an Menschen zu wirken. Und am Ende wird es ganz klar, es ist Gott, der handelt. So wie bei der Sarai, die eigentlich nach menschlichem Ermessen nicht mehr hätte schwanger werden können. Und doch wurde sie schwanger und es war ganz klar, es ist Gott, der handelt. So wie dieser Ministerialbeauftragte, der eigentlich sagt, vergessen Sie es, kriegen wir nie durchs Parlament. Und am Ende geht es doch. Und es ist klar, es ist Gott, der handelt. Und ich möchte euch als Familie, als Gemeinde ermutigen, diese Zeit, wo ihr auf die Sarah warten werdet, nicht als Zeit zu nehmen, wo heute auch irgendwie mit dazugehört, sondern ganz bewusst anzunehmen als eine Wartezeit, die Gott euch gegeben hat, wo ihr die Zeit nutzen könnt zum Beten, Beten für die Sarah, wo ihr aber auch Gott erlaubt, an euch zu handeln und euch zu prägen. Und es ist nicht leicht. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich erinnere mich an ein Telefongespräch mit der Sonja, das war der Silvesterabend. Und die Sonja war in die Stadt gefahren, weil sie mit den Jugendlichen dort in der Kirche das neue, den Eingang ins neue Jahr feiern wollte. Sie hat sich gefreut und wir haben dann mit ihr telefoniert. Sie stand da vor der Kirche und sie war wieder mal alleine. Keiner war da. Und ich kann mich noch an dieses Telefongespräch erinnern. Ich saß da am Telefon und habe gemerkt, wie die Sonja ja verzweifelt ist und traurig ist und gesagt, ja, soll ich jetzt diesen Silvesterabend ganz alleine hier? Und ich habe gemerkt, wie es ihr schlecht geht. Und ich wollte eigentlich sie in den Arm nehmen und sagen, Sonja, der Papa ist da. Nur das ging natürlich nicht. Alles, was ich hatte, war diese unzuverlässige, krächzende Leitung über ein paar tausend Kilometer, bis ich das dann alles abgeben konnte und während dem Telefongespräch noch innerlich sagen konnte, Herr Jesus, ich gebe es jetzt dir. Du kannst was tun. Ich kann nichts tun. Und noch während des Gesprächs kam plötzlich die Marlene und die Sonja sagt, es war ein wunderschöner Abend, es war der Beginn einer tollen Freundschaft. Gott hat gehandelt. Gott handelt manchmal so schnell, dass es noch während des Telefongesprächs passiert, manchmal nicht so schnell. Aber ich möchte euch einfach Mut machen, diese Zeit, wo ihr wartet, auf die Sarah, dass ihr die als Gemeinde, als Geschwister, als Eltern bewusst nehmt aus Gottes Hand und sagt, es ist die Zeit, wo Gott an mir wirken kann, wo ich Gott auch gestatte, dass er mich prägt, an mir arbeitet, an mir schleift und wirkt. Alles hat seine Zeit, so schreibt der Prediger. Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit, Klagen hat seine Zeit, Tanzen hat seine Zeit. Festhalten hat seine Zeit, Loslassen hat seine Zeit. Reden hat seine Zeit, Schweigen hat seine Zeit. Und weiter unten, Gott hat alles schön gemacht, zu seiner Zeit. Auch hat er den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und darauf will ich den Blick lenken, auf Gott, den Ewigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden, der handelt zu seiner Zeit. Vielleicht geht es euch wie mir. Mir fällt es oft schwer, da ganz ruhig zu bleiben, weil ich bin gern effektiv und produktiv und ich will gerne Dinge schnell und sofort haben. Als wir auf der Bibelschule waren am Bodenseehof, eine englischsprachige Bibelschule, da hat der damalige Leiter immer gesagt, God's trains are always on time. Ich war sonst nicht immer mit ihm einverstanden, aber diesen Spruch, den habe ich noch auf den Lippen. Gottes Züge sind immer pünktlich. Und das möchte ich euch mitgeben, dass diese Zeit, die ihr da jetzt wartet, nicht als Verspätung von einem Zug Gottes seht, sondern dass ihr das bewusst aus Gottes Hand nehmt, in dem Wissen, dass er der Allmächtige ist, der alles in der Hand hat und der handelt zu seiner Zeit. Amen.